Transtastic, eine ambigalaktische Radiosendung mit Lila Sophia und Daniel Ciano.
Hallo Cornelia.
Hallo Daniel.
Ich grüße dich.
Ja, wir freuen uns riesig, dass wir unsere vierte Sendung live aus dem Pride House in Hamburg haben, das CSD Radio in der Pride Week in Hamburg und heute mit der Trans Edition.
Sag mal, Cornelia, was haben wir denn heute so vor?
Ja, wir haben einige spannende Themen auf dem Zettel. Wir begrüßen gleich unsere zweite Bürgermeisterin und Senatorin für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke, Katharina Fegebank. Und zusammen mit ihr ist Jochen Wiesige gekommen. Das ist der Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Queer der Hamburger Grünen. Und mit denen werden wir uns über die Veranstaltung, die ihr beide hier machen werdet, im Breithaus unterhalten. Da geht es um das Selbstbestimmungsgesetz. Und im zweiten Teil dieser Sendung freuen wir uns auf Katrin Zachmann und Julian Löhn, und die beiden werden über die Situation von Transkindern und Transjugendlichen in Familien sprechen, über die Versorgungssituation und wie sie alle zusammen mit dieser Situation zurechtkommen. Aber bevor wir starten, Katharina, du warst mit uns zusammen auf der Pride Night. Wie hat sie dir gefallen?
Sensationell gut. Also erstmal toll, dass ich heute bei euch bin, und die Pride Night war fantastisch und sie war emotional und hat viele Gänsehautmomente erzeugt, und es ist ja kein leichtes Thema gewesen. Auf die Straße, Vielfalt statt Gewalt ist das diesjährige Motto der Pride Week von Hamburg Pride, sehr aktuelles Motto, und das ist in der Pride Night, auf der Pride Night fantastisch, durch die Personen dort, durch die Show-Acts, durch alle, die da waren, gezeigt, gelebt worden. Und ja, ich habe da sehr viel Kraft draus gezehrt.
Gab es einen Musik-Act, der dir besonders gefallen hat? Ich meine, es waren alles tolle Acts, die wir da gesehen haben. Auch einer, der sehr verstörend war, dieser Gewalt-Act, wo wir alle in einem Moment innegehalten haben. Aber gab es einen Musik-Act, der dir besonders gefallen hat?
Auch die fand ich alle großartig. Ich muss gestehen, ich habe neu kennengelernt Marcella Rockefeller, sensationell, und natürlich Lucy. Auf die habe ich mich gefreut. Das war auch tatsächlich einer der Gründe, weshalb ich unbedingt bei der Pride Night dabei sein wollte.
Ja, auf die haben wir uns alle sehr gefreut. Und deshalb spielen wir jetzt die 2022er Single von Lucy Diakoska und Marcella Rockefeller, Liebe ist alles.
Ach, was für ein schöner Song. Ich kann mich noch gut daran erinnern, Lucy, eine Frau in meiner Jugend, für die mein Herz doch schon auch geschlagen hat. Ja, danke.
Schlagen mit der Gäste.
Wir haben in Hamburg im Januar 2017, wenn ich mich richtig erinnere, den Aktionsplan für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt festgestellt, und damit war Hamburg eines der ersten Bundesländer, das in dieser Frage klare Bekenntnisse abgesetzt, festgestellt hat. Wir haben insgesamt einen 64-seitigen Aktionsplan, in dem 11 Handlungsfelder festgelegt wurden und 90 Einzelmaßnahmen. Katharina, wie ist es dazu gekommen, dass wir so einen großartigen Startpunkt setzen konnten hier in Hamburg?
Ja, sowas braucht natürlich politischen Willen, und es braucht auch den Druck von der Straße, den Druck aus der Community, den gab es viele Jahre vorher schon. Es gesagt wurde, dass das Thema Aktionsplan etwas ist, was zusätzlich Sichtbarkeit schafft, was aber auch nochmal eine Rahmung ist. Das kann eine gesetzliche Rahmung sein, das kann eine Rahmung sein durch Aktionen, durch bestimmtes Tun von Verwaltung, von Behörden, um wirklich gleichberechtigte Teilhabe, Akzeptanz unterschiedlicher Lebens- und Lebensweisen, geschlechtlicher und sexueller Vielfalt auch wirklich zu ermöglichen. Und das ist die Idee hinter diesem Aktionsplan zur Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Und du hast das sehr schön eben schon beschrieben. Das klingt dann immer sehr verwaltungsmäßig, wenn man sagt, das teilt sich in verschiedene Handlungsfelder auf und daraus leiten sich Maßnahmen ab. Aber die machen es natürlich sehr konkret. Und so haben wir damals schon, und das hat sich jetzt in der Weiterentwicklung nochmal intensiviert, ganz intensiv nicht nur behördenübergreifend gearbeitet, sondern auch die Community natürlich als Expertinnen einbezogen und über die verschiedenen Themen gesprochen, die damals auf dem Tisch lagen. Und das sind dann natürlich Klassiker wie Bildung, wie ist eigentlich das Thema Akzeptanz geschlechtlicher, sexueller Vielfalt an Schulen in Bildungsplänen verankert, was ist mit dem Thema Sport, mit dem Thema Kultur. Ein Thema, das damals relativ frisch auf die Agenda kam und mit dem wir uns viel beschäftigt haben, waren Geflüchtete, queere Geflüchtete. Und daraus haben sich dann auch viele Maßnahmen abgeleitet in der Beratung mit Schutzräumen und Schutzorten, Sensibilisierungsmaßnahmen. Und so haben wir es jetzt auch wieder gemacht. Die Startvoraussetzungen waren natürlich wegen der Pandemie nicht optimal. Also wer sollte es besser wissen als die Community, Beratungsangebote, die nicht mehr in Begegnung stattfinden konnten, sondern in erster Linie digital. Und wir haben versucht, aus der Not eine Tugend zu machen, haben eine sehr breit angelegte Online-Befragung und Beteiligung gemacht. Was ist euch eigentlich wichtig? Also ob Community oder nicht, da konnten sich alle erstmal einbringen. Was sind meine Assoziationen? Was erwarte ich eigentlich von einem bunten, vielfältigen Hamburg, in dem jeder und jede selbstbestimmt, frei, angstfrei, also ohne Angst leben kann? Das muss ja das Ziel sein. Also vollständige Gleichberechtigung für alle hier lebenden Menschen. Das ist das große Ziel, die große Idee. Und dazu gehört dann natürlich immer frei und ohne Angst hier zu leben. Und wir sind jetzt auf der Zielgeraden für die sogenannte Fortschreibung, auch wieder ein sehr technischer Begriff. Das soll jetzt im Spätsommer, Herbst passieren. Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass viele der Maßnahmen, die 2017 angeschoben wurden, gut waren und fortgesetzt werden. Und wir, glaube ich, so um und bei 80 neue Maßnahmen haben. Das finde ich ganz schön beeindruckend. Auch aus Behörden, die sich vielleicht in der Vergangenheit nicht so intensiv beschäftigt haben, zum Beispiel aus dem Bereich der Stadtentwicklung, im Bereich Wohnen. Wir haben einen sehr starken Fokus auf das Thema Alter, also queeres Leben und Alter gelegt, aber auch Fragen rund um Gewalt, rund um Berufsfelder, die immer noch sehr männlich dominiert sind. Ich sage nur Polizei, Feuerwehr etc. Die sind richtig gut dabei, machen richtig mit. Ich finde, das wird auch in dieser Pride Week sehr sichtbar.
Ich denke, was Besondere aus meiner Wahrnehmung ist, dass in Hamburg die Community sehr solidarisch miteinander ist und sehr unterstützend ist. Wie hast du das erlebt in der Diskussion, als ihr 2017 angefangen habt und jetzt in der Diskussion für die Neuauflage des Aktionsplanes?
Sehr beeindruckend. Und also ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf oder ob das komisch rüberkommt. Ich habe mich eigentlich von Beginn an, seitdem ich politisch zuständig bin für dieses Feld, auch immer als Teil dieser Community begriffen. Also das ist meine Friends- und Family-Gruppe und auch ein Resonanzraum für unser politisches Tun, für unser politisches Agieren. Das ist nicht immer ganz konfliktfrei. Ist natürlich klar, dass es Reibungen gibt. Das hat man immer zwischen Exekutive, Verwaltung und dann denjenigen, die Aktivistinnen, Aktivisten sind, aus Selbsthilfegruppen kommen, im besten Sinne Zivilgesellschaft und NGOs. Das ist klar, dass es da auch Interessendivergenzen gibt. Aber mit einer, ja, zum einen solchen Solidarität getragen, ich glaube auch gegenseitigem Verständnis, auch der Fähigkeit eigentlich aller, sich auch in verschiedene Perspektiven hineinzudenken. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also ein starkes Miteinander, eine starke, enge Community aus den unterschiedlichen Interessenslagen heraus, immer das Gemeinsame zu sehen. Also zusammen ist man mehr als die Summe aller Einzelteile. Und das macht, finde ich, die Community hier in Hamburg sehr besonders. Auch jetzt, wo man den Eindruck hat, an bestimmten Stellen kommen nochmal Debatten kommen nochmal Debatten hoch, gerade auch rund um das Selbstbestimmungsgesetz. Konflikte innerhalb der Community erlebe ich hier überhaupt nicht so stark wie vielleicht in anderen Städten. Und das liegt sicherlich daran, dass man die letzten Jahre sehr viel miteinander geredet, diskutiert, gesprochen hat und immer auch versucht hat, sichtbar wahrgenommen zu werden für die Interessen eines selbstbestimmten und freien Lebens. Und davon profitiert Hamburg und ich finde auch wir in der Politik sehr.
Ich würde, du hast angesprochen, dass es auch Kritik und Gegenwind gibt und gerade in einem der zentralen Handlungsfelder des Aktionsplans, den du auch schon angesprochen hast, das zentrale Handlungsfeld Aufklärung und Sensibilisierung. Wir haben ja hier mit Sorum in Hamburg ein ganz, ganz tolles Projekt, das sehr engagiert an Schulen ist. Gerade in diesem Kontext gibt es aus dem konservativen Bereich Kritik. Das Stichwort heißt hier Frühsexualisierung, das da mit Kindern und Jugendlichen betrieben würde. Wie siehst du das?
Auch da gilt Aufklärung, auch denjenigen oder mit und für diejenigen, die sich dem so krass entgegenstellen im Moment. Und zu zeigen, wir sind mehr. Und die Mehrheitsgesellschaft hat dort einen anderen Blick auf die Dinge, weil es hier um nichts anderes geht als um das Leben und das Ausüben von Menschenrechten. Wir sind alles Menschen, alle mit unterschiedlichen Bedürfnissen, unterschiedlichen Geschichten, unterschiedlichen Erwartungen ans Leben und an die Welt. Und das gilt es in seiner Vielfalt, in seiner Pluralität zu wertschätzen und auch zu akzeptieren. Und das möglichst von ganz klein auf. Also dass ein Anderssein oder ich fühle mich anders oder ich entspreche nicht der heteronormativen Einordnung und Zuordnung, dass das eigentlich von klein auf normal ist. Also das ist das, was im familiären Umfeld passieren sollte, idealerweise, es aber dort nicht überall passiert. Und dann kommen natürlich Kitas, Schulen, Hochschulen, Ausbildungsplätze, der Arbeitsort, das kommt dann alles und hat eine Aufgabe und Verantwortung. Das muss man aber wissen und dafür muss man aufgeklärt sein. Und das ist dann unsere Aufgabe, dafür den entsprechenden Rahmen zu setzen.
Du hast Kinder und Jugendliche angesprochen, das Stichwort, was ich hier auf dem Zettel habe, ist Regenbogenfamilien. Mhm. Das ist ein schwieriges Feld, da sind sehr komplexe rechtliche Fragestellungen berührt. Es ist auffällig gewesen, jetzt auch zur Pride Week, dass die Pflegeelternschule sich ja da bewegt hat, deutlich geöffnet hat. Da ist es ja in ganz anderen Bundesländern sehr viel schwieriger, Regenbogenfamilien. Wie siehst du dieses Handlungsfeld?
Ja, wenn ich ganz platt spreche, ist Familie da, wo Kinder sind oder wo Menschen füreinander einstehen. Also ich würde diesen alten Satz, den ich schon politisch seit vielen Jahren immer propagiere, Familie ist da, wo Kinder ist, würde ich sogar noch ausweiten und sagen, Familie ist da, wo Menschen füreinander einstehen, Verantwortung füreinander übernehmen. Und in der Tat habe ich den Eindruck, dass sich da in Hamburg viel getan hat, jetzt aktuell auch noch mal viel getan hat. Die entsprechenden Fachstellen, die sich auch darum kümmern, Kinder, Jugendliche in Pflegefamilien zu bringen, das sehr, sehr stark auch bewerben, dass unterschiedliche Elternkonstellationen auch dafür in Frage kommen sollen und auch in Frage kommen müssen. Und auch da, glaube ich, ist mit Aufklärung und Sichtbarmachung ein ganz großer weiterer Schritt auch zu tun. Deshalb viel darüber reden, dem einen der anderen auch noch Ängste und Vorbehalte nehmen, also denjenigen, die sagen, wie kann es sein, dass ein Pflegekind bei zwei Männern oder zwei Frauen oder in einer Transpartnerschaft lebt, was passiert dann mit dem Kind, sondern dass man sagt, nein, es ist toll, da ist Liebe, da sind Menschen füreinander da, die sich kümmern um das Kind, den Jugendlichen und das auch ganz offensiv vertreten. Und das wiederum ist dann auch Aufgabe von Politik, von denjenigen, die von Bürgerinnen und Bürgern gewählt wurden, dafür auch einzustehen und zu sagen, es ist wunderbar, wenn es Menschen gibt, die Verantwortung füreinander tragen, für junge Menschen Verantwortung tragen und diese Menschen auch begleiten, gute Menschen zu werden, die dann auch wieder akzeptieren, tolerant sind und die Vielfalt in der Gesellschaft schätzen.
Vielen Dank, Katharina. Und bevor wir in den zweiten Teil unseres Gespräches gehen, hören wir jetzt. So, wir sind beim Hamburg Pride Radio im Pride House in Hamburg und haben zurzeit die Trans-Edition des Pink Channels. Und wir führen zurzeit ein Interview mit Katharina Fegebank und Jochen Wiesicke. Jochen, ihr beide, Katharina und du, ihr habt gleich eine Veranstaltung. Worum geht's da?
Ja, unsere Veranstaltung, da geht es ums Selbstbestimmungsgesetz. Der Titel ist Das Selbstbestimmungsgesetz und wie geht's weiter? Und damit ist eigentlich auch schon geklärt, um was es geht. Wir werden einmal schauen, was ist denn inhaltlich damit gemeint? Wie ist die Lage im Moment? Wo steckt das politisch im Moment? In welchen Sphären? Und wir werden uns auch genau angucken, zusammen mit Katharina und anderen Menschen wie Adan und auch dir, Cornelia, soweit ich weiß. Wir werden uns genau angucken, wie geht's weiter? Was leistet denn dieses Selbstbestimmungsgesetz? Und was kann es gar nicht leisten? Was ist denn noch wichtig auf dem Weg, damit wir alle selbstbestimmt und frei leben können und akzeptiert leben können? Es ist ja so wunderbar, dass die Mehrheitsgesellschaft mittlerweile auf unserer Seite ist. Auf der Seite der queeren Community. Und es eben nicht mehr so ist wie noch, also ich erinnere mich, in den 80er Jahren war es für mich als schwuler Jugendlicher noch sehr viel schwerer, auf der Straße zu sein, sich da kenntlich zu machen, einfach zu leben. Es gab viel mehr Diskriminierung. Das ist ja jetzt Gott sei Dank anders. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich Transmenschen wie euch, wie Daniel, wie Cornelia und wie auch andere kennengelernt habe, habe ich jetzt erstmal kennengelernt, was es heißt oder kann erfahren, was es heißt, jetzt im Moment als Transmensch hier zu leben. Und ich denke, ihr habt noch die 30 Jahre, die wir schon hatten, als cis-schwuler Mann, die 30 Jahre habt ihr noch nicht vor euch. Ich hoffe, es geht schneller, aber ihr seid da, wo wir vor 30 Jahren waren. Und mir ist es ein großes Anliegen und deswegen moderiere ich das gerne, heute Abend diese Veranstaltung für Trans-Sichtbarkeit zu sorgen und auch für Inter-Sichtbarkeit zu sorgen.
Ja, danke Jochen. Katharina, geschlechtergerechte Sprache entwickelt sich immer weiter, wird immer weiter verwendet. Ich habe es in der Tagesschau gehört und im Deutschlandfunk wird es immer mehr verwandt. Wie kommst du persönlich damit zurecht mit geschlechtergerechter Sprache und was denkst du, warum brauchen wir die? Warum ist die wichtig?
Geschlechtergerechte Sprache ist wichtig, weil es wichtig ist, dass alle gesehen werden. Und Sprache ist extrem mächtig. Und in unserer Sprache drücken wir normalerweise verschiedene Geschlechter aus durch die Verwendung bestimmter Wörter. Und das kann dazu führen, das muss gar nicht dazu führen, das ist ja immer eine Debatte, ich fühle mich auch immer mitgesehen. Wenn es heißt, liebe Bürger oder liebe Lehrer, dann fühle ich mich als Frau auch mitgesehen und mit gemeint. Aber das ist eben nicht bei allen so. Und deshalb ist es wichtig, dass darüber eine Debatte angestoßen wurde, wie eigentlich eine geschlechterinklusive, eine geschlechtergerechte Sprache eigentlich aussehen kann. Auch das entwickelt sich ständig und stetig weiter. Wo ich persönlich immer abschnalle, ist, wenn das Ganze in so eine Empörungsspirale reinkommt und man wirklich das Gefühl hat, dass in einem Boxring da die verschiedenen Gruppen in den jeweiligen Ecken stehen und dann aufeinander losgehen. Sprache ist was Dynamisches, aber wir sollten die Macht der Sprache auch nutzen, um alle sichtbar zu machen und auch diejenigen aus der Unsichtbarkeit holen, die sich bisher nicht angesprochen fühlen, in einem, das muss man ja sagen, sehr heteronormativen, binären System, auch Sprachsystem, in dem wir lange verharrt haben und lange wenig Bewegung war. Und dass sich da jetzt was tut, das finde ich gut und richtig. Ich bin aber auch bei denen, die sagen, das darf jetzt nicht zu einer Überforderung führen. Also ich glaube, wir sind alle hier, um zu lernen. Ich lerne auch aus dieser Runde schon wieder etwas. Ich habe die letzten Jahre auch durch meine Nähe zur Community eine ganze Menge gelernt. Auch diese Entwicklung, die Jochen beschrieben hat. Als ich bei meinen ersten CSDs hier in Hamburg war, nachdem ich nach Hamburg kam und vor allem bei der Demo dabei gewesen bin und gar nicht so sehr bei Runden wie dieser, da war das für mich schwul und lesbisch. Das andere war für mich, ja, ich wusste, dass es Transmenschen gibt, Transpersonen, aber das war für mich gar nicht so auf dem Radar und auf der Agenda. Und das ist die letzten Jahre gewachsen, ist sichtbarer geworden. Genau das Thema Intergeschlechtlichkeit. Und das finde ich gut. Das finde ich gut, dass sich das weiterentwickelt, dass die Menschen auch selbstbewusst nach vorn treten. Das muss nicht jeder machen. Selbstbewusst nach vorne treten. Aber es braucht immer welche, die sagen, ich führe jetzt die Bewegung an oder ich mache mal ein Thema zu einem Thema und setze es auf die Agenda. Und genauso ist es auch mit Sprache. Also ein möglichst gelassener Umgang und gleichzeitig aber auch eine Offenheit und eine Bereitschaft zu sagen, ja, da gibt's Leute, die fühlen sich überhaupt nicht gesehen, nicht angesprochen. Und das müssen wir ändern. Und das heißt auch, dass wir die Art, wie wir sprechen, verändern sollten.
Danke, Katharina, für deine klaren Worte.
Ich habe da noch ein Thema, das sich herauskristallisiert hat aus der Diskussion, die wir hier im Pride House führen. Das ist ja ein Ort, in dem die Möglichkeit besteht, uns auszutauschen und Themen, die die Community bewegt, zur Sprache zu bringen. Und ein Thema hat sich aus der Diskussion um das Selbstbestimmungsgesetz herauskristallisiert. Aus der lesbischen Community heraus. Das ist das Thema Entschädigung. Es steht ja im Raum, dass die schweren Menschenrechtsverletzungen, die das Transsexuellengesetz mit sich gebracht hat, wie die Zwangssterilisation, aber auch die Zwangsscheidung, dass die möglicherweise entschädigt werden. Aber in diesem Kontext hat es auch anderes Unrecht gegeben. Was wahrscheinlich sehr viel schwieriger zu fassen ist. Das eine Unrecht, wenn man das Thema Zwangsscheidung nimmt, ist, dass den lesbischen Müttern bis weit in die 80er Jahre hinein die Kinder weggenommen worden sind von deutschen Familiengerichten, wenn die sich als lesbisch geoutet hatten oder dass herausgekommen ist, dass sie lesbisch waren. Dann wurde ihnen das Sorgerecht ihrer Kinder entzogen. Sie wurden ihnen regelrecht weggenommen, zum Teil auch das Umgangsrecht. Sie haben auch das Umgangsrecht verloren. Das war Unrecht. Das ist der eine Punkt, der sich herauskristallisiert. Und ein zweiter oder ein dritter Punkt, der noch viel schwieriger zu fassen ist, ist, dass erst 1997 die Gewalt in der Ehe strafbar geworden ist. Und das bedeutet, dass bis 1997 Frauen Gewalt in der Ehe erlitten hatten, die nicht strafbar ist. Auch das empfinden Frauen als Unrecht. Die Frage ist, kann es an diesen beiden Stellen Gerechtigkeit geben?
Das ist eine große Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich kann es nur so formulieren, dass ich mir wünschen würde, dass denjenigen, denen so viel Leid widerfahren ist und die solche Ungerechtigkeit erlebt haben, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Ich finde es gut, dass diese Themen jetzt adressiert werden. Auch das, muss ich ehrlich sagen, sind Themen, die ja nicht neu sind, aber über die man viele, viele, viele Jahre nicht gesprochen hat. Daran sieht man mal, it's still a long way to go, was wir alles noch vor uns haben an Themen. Wie lange es auch gedauert hat, das ist jetzt ein anderer Sachverhalt, aber Rehabilitation nach Paragraph 175, das hat ja auch viele, viele, viele Jahre gedauert, bis man überhaupt diese Debatte so geführt hat, dass der Druck groß war und dann was passiert ist. Ohne pessimistisch sein zu wollen, ich hoffe, dass es nicht ganz so lange dauern wird, weil eine andere Awareness gerade da ist, weil ein anderer Blick auf die Themen der Community, zumindest nehme ich das in Hamburg so wahr und vielleicht auch eher in so großstädtischen Milieus, aber auch eine Sensibilität für solche Fragen und eine Empfänglichkeit in der aktuellen Bundesregierung. Da hat sich ja nun wirklich was getan von der Haltung und auch von dem Anspruch, wirklich das Thema Akzeptanz, das Thema Sichtbarkeit, das Thema Selbstbestimmung zu einem ernsten Koalitionsthema auch in Deutschland zu machen. Und deshalb finde ich es richtig und wichtig, dass das dort genauso einen Platz auch findet, dass es angesprochen wird, dass die Fälle bekannt werden und dass man dann überlegt, was kann man tun, an welcher Stelle kann man einhaken. Und ja, das lässt einem Schauer über den Rücken laufen. Das weiß ich mit 1997, aber es ist jedes Mal wieder ein Schocker, wenn man es hört, dass das nicht strafbar bis 1997 war. Das ist echt ein Skandal.
Ja, das ist es. Ja, und umso wichtiger, dass die Debatte wirklich jetzt angestoßen wird. Und wir freuen uns, dass wir mit dir auch eine streitbare Person an unserer Seite haben, um diese Dinge auf den Weg zu bringen, um darüber erstmal zu debattieren und zu sprechen und um das Ganze vielleicht auf einen Weg zu bekommen, der den Menschen gerecht wird, die da tatsächlich Unrecht erfahren haben.
Ja, wir bedanken uns bei Katharina Fegebank und Jochen Wiesicke für das Gespräch, denn ihr habt ja gleich eine Veranstaltung, dass ihr euch die Zeit genommen habt für uns und diese schwierigen Themen mit uns gemeinsam erörtert habt.
Vielen Dank. Und Happy Pride.
Happy Pride. Ja, Happy Pride. Auch von mir herzlichen Dank und viel Spaß gleich bei der Veranstaltung euch beiden.
Danke.
Ja, Grüße an Frau Lenzer nach Berlin. Frau Lenzer müssten wir eigentlich auch nochmal für ein Interview einladen, Cornelia.
Aber unbedingt, das steht an.
Das machen wir. Ich grüße unsere Mütter von der Dyke Edition, Ricarda und Claudia. Und ich grüße auch unsere Großväter von Pink Channel, Wolfgang, Klaus-Dieter und Martin. Und wir grüßen das Lesbennetzwerk, das 8. März-Bündnis. Das Lesbennetzwerk hat übrigens den Pride Award gewonnen. Darf ich nicht vergessen. Das 8. März-Bündnis, Zora und Lila Sophia. Lila Sophia, wir grüßen dich. Ganz besondere Grüße und Dank gehen an unsere UnterstützerInnen. Saskia Lavaux, die unseren Jingle gemacht hat, unsere Jingle mehrere. Jeanette für unser Sharepick und Martin. Danke an Martin für unseren technischen Support, wenn wir eine völlig verkackte Sendung von zu Hause schicken und Martin das in Ordnung bringt. Danke dafür.
Fragen, Fragen, Fragen.
So, jetzt haben wir hier bei uns im Radio Julian. Julian ist eine transjugendliche Person und wir haben hier Katrin. Katrin ist die Mutter eines Transkindes, genau, und arbeitet in einer Angehörigengruppe für Eltern von Transkids und Jugendlichen. Hallo ihr beiden.
Hi.
Moin.
Katrin, wie alt war dein Kind, als es sich damals geoutet hat bei dir?
Als mein Kind sich geoutet hat, war es tatsächlich erst 11 Jahre alt. Wobei ich dazu sagen muss, das Outing lief in mehreren Stufen ab. Das erste Outing hieß noch, Mama, ich bin lesbisch. Und da war ich noch relativ entspannt, weil ich mir dachte, okay, mit 11 Jahren erwacht vielleicht erst die Sexualität. Das kann sich alles noch anders entwickeln. Aber dann ein halbes Jahr später circa, dann kam das Outing, Mama, ich glaube, ich bin nicht wirklich weiblich. Ich bin irgendwas dazwischen, nicht binär. Und dann, ein paar Wochen später, war dann die klare Aussage. Ich bin ein Junge.
Wow. Unglaublich, wie Kinder in dem Alter wissen, was sie brauchen, wissen, was sie wollen. Und toll, wenn sie es artikulieren können. Was hast du damals gedacht, was hast du gefühlt, als dein Kind dir gesagt hat, ich bin ein Junge oder ich bin kein Mädchen, ich bin nicht binär? Was waren deine Gedanken dazu?
Also mit dem Begriff nicht-binär konnte ich ehrlich gesagt gar nichts anfangen. Das war für mich komplett neu. Das ganze Thema mit geschlechtlicher Identität, das hat mich bis dahin überhaupt noch nicht erreicht. Deswegen war ich tatsächlich verwirrt und mein Kind hat mich echt aufgeklärt. Hat mir erstmal erklärt, was ist das überhaupt? Und ich habe mit großen Ohren zugehört. Habe mir natürlich trotzdem die Frage gestellt, woher will sie das denn wissen? Für mich war das ja noch meine Tochter. Und ganz, ganz viele Gespräche hat es gebraucht, bis ich dann irgendwann zu der Erkenntnis gekommen bin, ich werde mein Kind so nicht verstehen können, aber ich muss ihm wohl glauben. Also ich war verwirrt, ich war überfordert, ich war hilflos. Also die ganze Palette an Gefühlen habe ich schon durchlebt. Ja, das...
Hast du dir damals schon vorstellen können, wohin das später führen kann? So in dem ersten Moment meine ich jetzt. Also sicherlich wirst du dich danach informiert haben und viel gelesen haben, was ja auch beängstigend ist. Aber so im ersten Moment konntest du dir vorstellen, wohin das führen kann?
Nee, tatsächlich nicht. Ich war zunächst erstmal mit den Gedanken beschäftigt, mein Kind erstmal zu beobachten, zu erleben, wie ich es gerade erlebe, niedergeschlagen, sehr, sehr traurig. Also es hat sich tatsächlich gerade in dieser Zeit bei meinem Kind eine Depression entwickelt. Es kamen Suizidgedanken dazu und dann habe ich mir natürlich überlegt, hängt das damit zusammen? Ist das möglicherweise der Grund? Und ich habe mir noch nicht die Gedanken gemacht, was kommt irgendwann später vielleicht auch an Operationen dazu, ne? Sondern es war erstmal der Gedanke, wie kann ich denn in irgendeiner Weise meinem Kind erstmal die Last nehmen, dass ich es besser fühlt.
Ja. Hast du irgendwie eine Ahnung gehabt, dass mit dem Geschlecht deines Kindes irgendwas anders ist, als du es annimmst? Hast du irgendwie irgendwas im Gefühl gehabt?
Bis dahin überhaupt nicht. Für mich war das 11 Jahre lang einfach meine Tochter.
Ja.
Tatsächlich. Also das ist, ja, auch diese Gedanken sind gekommen, dass ich mich gefragt habe, wo kommt jetzt dieser Sinneswandel her? Und habe es natürlich auch am Anfang, ich will nicht sagen, nicht ernst genommen, aber überlegt, geht das vielleicht vorbei? Ich glaube, das sind Gedanken, die alle Eltern irgendwie haben. Ist das wirklich so oder ist das eine Entwicklungsphase? Ja, aber die Entwicklungsphase dauert seit 2 Jahren an.
Das hört sich ja nach dem an, was wir im Internet häufig über solche Outings lesen, rockt Rapid Onset Gender Dysphoria. Also das heißt, das Kind würde plötzlich trans werden, aber tatsächlich ist es ja so, dass das rockt eher bei den Eltern stattfindet als bei den Kindern. Julian, magst du aus deiner Position mal schildern, wie das bei dir abgelaufen ist?
Ja, ich hatte auch so einen ähnlichen Outings-Prozess, eher gesagt. Ich habe mich in verschiedenen Altersabständen beziehungsweise Abständen von Monaten und dem Vertrauen der Person eben auch geoutet. In unterschiedlicher Form auch. Manchen Leuten habe ich es nicht mal getraut, das ins Gesicht zu sagen. Da habe ich dann Briefe geschrieben, wo ich denn mehr Vertrauen drin hatte. Da habe ich dann eben auch denen das ins Gesicht gesagt. Habe mir erstmal versucht, einen Safe Space aufzubauen bei Freunden, wo ich denn wusste, okay, die haben schon Erfahrung mit Menschen wie mir oder mit der LGBT-Szene. Und habe mir erstmal versucht, einen Safe Space aufzubauen, um mir dann im Notfall einen Rückhalt zu gewähren, zu holen, damit, falls doch irgendwas mal schief geht oder ich irgendwo nicht akzeptiert werde, dass ich dann immer weiß, okay, zu diesen Menschen kann ich gehen und dort bin ich sicher.
Und wie war der Prozess, dahin zu kommen? Ab wann hast du geahnt, dass mit deinem Geschlecht irgendwas anders läuft, als was deine Umwelt denkt, wie es laufen sollte?
Bewusster wurde mir das auf jeden Fall in der Pubertät, da sich mein Körper in eine Richtung verändert hat, die ich nicht so gut fand. Und dort habe ich dann auch eher den Mut gehabt, überhaupt danach zu forschen und mir selber die Freiheit gegeben, diese Seite auch auszuprobieren und im Internet nachzuforschen, zu lesen, mir selber eben auch die Kraft dann gegeben, zu sagen, okay, es du fühlst dich gerade so, du erkennst diese Gefühle jetzt an und suchst dann danach. Ich habe mich ganz früh bei Freunden geoutet, mit 13 ungefähr. Dann kamen Lehrer dazu und erst später meine Eltern und meine Geschwister. Und da gab es auch sehr viele verschiedene unterschiedliche Reaktionen. Aber am Ende glaube ich, dass es gut so war, dass ich mir persönlich diesen Safe Space aufgebaut habe, weil ich darauf doch zurückgreifen musste, weil ich persönlich dann dachte, okay, ich brauche das jetzt einfach gerade mal, ich brauche eine Pause, ich bin noch nicht bereit, den Leuten mich zu zeigen.
Katrin, wie hat die Außenwelt auf das Coming Out deines Kindes reagiert? Also eines Tages werdet ihr das Jan ja weiter nach außen getragen haben. Ihr seid wahrscheinlich zur Schule gegangen, habt es in der Schule erzählt und vielleicht den Großeltern. Ich weiß nicht, ob dein Kind Geschwister hat. Wie haben die reagiert?
Ja, sehr, sehr unterschiedlich. Und ich finde rückblickend tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich. Also was wir nicht erlebt haben oder was auch mein Kind nicht erlebt hat, ist eine offene Ablehnung, interessanterweise. Aber gerade was die Familie angeht, es war schon eine sehr verhaltene Reaktion. Also mein Kind hat noch zwei ältere Brüder, die haben das hingenommen, die haben sich das angehört und haben versucht, auch das mit der Namensänderung, mit dem Pronomen, das richtige Pronomen dann zu verwenden. Das braucht natürlich alles seine Zeit. Genau, dann das Outing gegenüber der restlichen Familie, das habe zum Teil ich gesteuert. Das wollte mein Kind auch so, dass ich da die ersten Gespräche geführt habe. Und dann sind wir zur Schule, beziehungsweise hat mein Kind dann auch eigenständig sein Outing da gemacht. Daraus hat er natürlich erstmal viel Selbstvertrauen gezogen. Ja.
Katrin, was empfiehlst du anderen Eltern, die in deiner Situation sind? Also andere Eltern, deren Kind sich bei ihnen outet als Transkind?
Also zunächst erstmal empfehle ich tief durchatmen. Das hat mir ganz häufig bei den Gesprächen mit meinem Kind geholfen. Sich informieren ist ganz, ganz wichtig. Es gibt natürlich im Internet sehr, sehr viel zu lesen und teilweise auch sehr widersprüchliche oder falsche Dinge. Deswegen ist es auch immer wichtig, sich mit anderen Menschen auszutauschen, im Idealfall mit anderen Eltern. Und sich auch mit Betroffenen austauschen, also durchaus den Mut haben, sich mit der Trans-Community in Verbindung zu setzen, zu Selbsthilfegruppen zu gehen oder auch eine Beratungsstelle in Anspruch zu nehmen.
Ja, Selbsthilfegruppe ist ein gutes Stichwort. Du selbst hast ja eine Gruppe für Angehörige gegründet. Was hat dich dazu bewegt, das zu tun? Und was kannst du vielleicht anderen Eltern darüber erzählen? Mach doch mal ein bisschen Werbung.
Ja, genau. Ich habe mit einer anderen Mutter im Frühjahr diesen Jahres eine Selbsthilfegruppe hier in Geesthacht und in Hamburg gegründet. Das heißt, wir haben zwei Standorte. Die Gruppe heißt Trans in Familie. Und was hat mich dazu bewogen? Also im Internet gibt es natürlich Möglichkeiten, sich auszutauschen. Es ist aber einfach ein großer Unterschied, sich auch gegenüberzusitzen und sich gegenseitig dann Mut zu machen, sich vielleicht auch mal in den Arm zu nehmen und sich Trost zu geben. Und deswegen ist das, glaube ich, sehr, sehr gut, einen persönlichen und direkten Austausch zu suchen. Und das war mir ein Anliegen, weil ich doch immer wieder mitbekommen habe, wie schwer sich Eltern tun mit den Fragen, habe ich was falsch gemacht in der Erziehung, hätte ich eher was merken müssen, habe ich falsch reagiert. Und da hilft es einfach sehr, wenn man sich mit anderen Eltern, die den Weg schon ein Stück weiter gegangen sind, mit denen sich austauschen kann.
Ja, wie findet man euch?
Also wir haben einen Instagram-Account, der heißt Trans in Familie. Wir sind auf Facebook vertreten. Genau, da kann man uns auf jeden Fall finden. Und es gibt auch Flyer, die wir jetzt fleißig verteilen.
Genau. Prima. Ja, denn Eltern, wenn ihr Transkinder habt, dann wendet euch an Katrin. Die unterstützt euch.
Genau.
Dankeschön. Danke, Katrin. Danke, Julian.
Gerne.
Dankeschön, dass wir hier sind.
Wir spielen jetzt von Lila Sophia aus der EP Flinter aus diesem Jahr den Titel Eat Hot Chip and Lie.
Wir freuen uns immer wieder über einen neuen Song von Lila Sophia und hoffen, dass wir noch viele weitere bekommen, damit wir in möglichst jeder Sendung Lila Sophia hier spielen können.
Morgen trifft sich der Transblock um 18.30 Uhr auf dem 7. Hamburger Dyke March an der Mönckebergstraße, Ecke Bergstraße. Wir hoffen, dass ihr zahlreich dabei seid. Und am Samstag auf der eigentlichen CSD-Demo werden wir einen gemeinsamen Transblock haben. Und zwar mit dem Hamburger Lesbennetzwerk, mit den Sexarbeiterinnen und der Trans-Community in Hamburg werden wir gemeinsam auf Startplatz 41 um 12.30 Uhr in der langen Reihe losgehen und freuen uns schon auf eine ganz, ganz starke CSD-Demo. Und das war sie jetzt, die vierte Sendung, das vierte Transradio in Hamburg live aus dem Pride House und live vom CSD hier in Hamburg. Wir hören uns wieder am 29.10. zur fünften Sendung.
Ciao, 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 ciao.
Tschüss, Daniel.
Tschüss, Cornelia.